Ja, einen gesegneten Sabbat auch von mir. Ich will mit euch über das Wort Gottes sprechen. Und so schlagt doch mit mir auf mein Predigtvers oder mein Predigttext. Der steht im 5. Buch Deuteronomium, also 5. Mose 8. Es sind die ersten 3 Verse. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Wir haben hier eine ganz dichte Symbolik. Und allein über diese 3 Verse könnte man wohl ganze Seminare halten. Ich möchte heute besonders auf die persönliche Komponente dieser Verse schauen. Also es gibt ja viele Symboliken, gerade des Volkes Israel. Man kann sich das Volk anschauen und das übertragen auf das Volk Gottes heute und schauen, wie haben sie damals sich verhalten und wie verhält sich das Volk Gottes heute. Und es gibt einige interessante Parallelen. Man kann zum Beispiel auch die Feste anschauen, die damals eingeführt wurden und sie dann in ihrer Erfüllung im Antitypus sich anschauen. Und das ist alles sehr spannend und sehr, sehr umfangreich. Aber ich will heute mit euch über die Komponente sprechen, die all das Volk Israel durchlebt hat und was das für mich persönlich, für dich persönlich zu tun hat, auf deinem Weg zu Christus. Und jetzt haben wir gerade 3 Verse gelesen und wir müssen sie einordnen, richtig? Sie kommen aus der Zeit der Gesetzgebung, also es geht um die 40 Jahre der Wüstenwanderung und um das Manna und um die Gebote, die Gott dort dem Volk gegeben hat. Und um das richtig einzuordnen, habe ich die Predigt in 2 Teile geteilt. Ich würde gern im 2. Teil mit euch über das Wort Gottes sprechen. Und jetzt im 1. Teil wollen wir uns anschauen, was davor passiert ist. Weil es ist sehr wichtig, dass wir schauen, was vor dem Gesetz kam. Es ist ein großer Fehler, dass man gleich mit dem Gesetz beginnt. Und ich weiß, ich kann es euch zumindest aus eigener Erfahrung sagen, wenn man mit dem Gesetz anfängt, dann fällt man tief. Wir müssen uns schauen, was vor der Gesetzgebung passiert ist, um daraus die richtigen Schlüsse für uns zu ziehen, gerade wenn wir das alles persönlich deuten. Und so fangen wir an und schauen uns an, wie das Volk Israel überhaupt in die Knechtschaft gekommen ist. Weil da liegt der Anfang des Volkes Israel, richtig? Wir wissen, dass selbst Israel war in Ägypten für 12 Jahre. Also es gab niemanden aus dem Volk Israel, der nicht in Ägypten war. Und das ist ganz wichtig, auch wenn am Anfang noch keine Knechtschaft vorgeherrscht hat, wissen wir doch, dass zum Beispiel Israel nicht wollte, dass seine Gebeine dort begraben werden und auch Josef wollte, dass sie dann wieder mitgenommen werden ins verheißene Land, wenn das Volk ins verheißene Land zieht. Und es ist schon mal wichtig festzuhalten, es ist nicht der Optimalzustand, dass das Volk in Ägypten war, aber letztlich war alles, das ganze Volk Israel war in Ägypten. Und daraus können wir schon ableiten, wofür das steht, die Knechtschaft in Ägypten, nämlich für die Sündenherrschaft. Und so wie das ganze Volk Israel in Ägypten war, so ist jeder Mensch sündig. Es geht letztlich um einen Zustand, um ein Land, in dem wir wohnen, in dem jeder wohnt. Und was ganz wichtig ist, dabei festzuhalten, ist, dass wir in diesem Zustand völlig hilflos sind und nichts tun können, gar nichts. Wir können es zum Beispiel nachlesen, schlagt mal auf 2. Mose, das 5. Kapitel, ab Vers 3. Dort wird uns die Begebenheit geschildert, dass das Volk Israel Gott opfern will. Und es tritt vor den Pharao, also Mose und Aaron treten vor den Pharao, aber davor war er beim Volk und das Volk hat gesagt, ja, du sprichst in unserem Namen. Und was sagen Mose und Aaron? Sie sprechen zum Pharao und sagen, sie sprachen, der Hebräergott ist uns begegnet. Wir wollen hingehen, 3 Tagesreisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht mit Pestilenz oder mit dem Schwerte schlage. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, du, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von den Pflichten ab? Geht hin an eure Arbeit. Weiter sprach der Pharao, siehe, das Volk ist schon zu viel im Lande und ihr wollt sie noch von der Arbeit feiern heißen? Und der Pharao befahl an demselben Tage den Treibern des Volks und seinen Amtleuten und sprach, ihr sollt dem Volk kein Strom mehr geben zum Ziegelstechen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Also, was ist die Situation, die wir haben? Sie wollen aus Ägypten ausziehen, aber sie können es nicht. Und sobald sie den Wunsch äußern, sobald sie sagen, wir wollen weg, was passiert? Ihre Knechtschaft wird schlimmer. Und was für eine Übertragung ist das auf unseren sündigen Zustand? Und ich denke, die Erfahrung, die hat wohl jeder gemacht, dass er versucht hat, gegen die Sünde anzukämpfen und er gesagt hat, ich will Gott opfern, ich will los, aber gemerkt hat, ich kann das nicht. Und da kann ich euch auch von mir erzählen. Mir ging das lange Zeit genauso. Und ich habe mich lange in der Welt aufgehalten und bin da letztlich groß geworden. Und es war genau dieser Zustand, der dort beschrieben wird. Ich habe ein bisschen was von Gott mitbekommen und wusste letztlich, dass es falsch war. Und in manchen Lichtmomenten habe ich mir immer gedacht, oh, ich muss doch irgendwie ausbrechen und ich will Gott opfern, so wie Mose und Aaron das zum Pharao sagen. Aber es ging nicht, es war unmöglich. Je mehr ich versucht habe, die Sünde zu lassen, desto schlimmer wurde sie. Bei mir war das vor allem so ein schlimmer Teufelskreis, in den, glaube ich, jeder kommt und der hier auch beschrieben wird, dass je mehr man dagegen ankämpft, desto schlimmer es wird. Ich war immer schon sehr grüblerisch und das war mein Wesen. Und um mich davon abzulenken, habe ich mich dann so Ausschweifungen hingegeben. Hedonismus letztlich, wenn man so will, in allen seinen 3 Formen. Und das war wirklich, ich dachte, ich brauche das, um abschalten zu können. Aber letztlich hätte ich es nicht gebraucht, ganz sicher nicht. Aber was ist passiert? Dadurch, dass ich das getan habe, wurde mein unruhiger Geist immer unruhiger. Und so hat sich das immer weiter aufgeschaukelt. Und ich wollte immer mehr abschalten und wenig von Gott wissen. Und so kam ich immer weiter in Sünde. So wie es hier passiert ist mit dem Volk Israel. Und genau das, was hier beschrieben wird im Volk Israel, das beschreibt auch Paulus in Römer 7. Ich glaube, ihr kennt die Verse. Paulus sagt dort, dass Paulus schreibt in Römer 7 davon, dass wir was ich will, das tue ich nicht. So sagt das Paulus. Und das ist genau der Zustand, der hier angesprochen wird. Er schreibt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn nicht das Gute, was ich will, das tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und genau das ist die Situation des Volkes Israel und das war meine Situation in der Sünde. Und die Frage ist, wie kommen wir aus Ägypten, wie können wir uns von der Sünde befreien? Und der erste Schritt von der Sünde und wie das Volk letztlich vom Pharao wie ihm erlaubt wurde zu gehen, das war die 10. Plage, richtig. Und die 10. Plage, Die zehnte Plage war die Tötung der Erstgeburt und letztlich war die zehnte Plage das Fest des Passas, weil alle Erstgeburt sollte sterben, aber der Würgeengel ist an allen Türen vorübergegangen, an denen Blut eines untadeligen Lammes an den Pfosten und an der Schwelle geklebt hat. Und was für ein wunderschönes Bild ist dieses Bild auf den Tod Jesu. Und so wie das Passa der Anfang vom Auszug aus Ägypten war, so ist auch das Kreuz der Anfang von aller Erlösung. Die Symbolik ist sehr tief und ich kann nicht auf alles eingehen, aber auf ein was will ich eingehen, weil es ganz wichtig ist, was das Opfer Jesu angeht. Und wenn ihr in Mose 2 schaut, ins 12. Kapitel, in den 11. Vers, dort wird nämlich die Angabe gemacht, wie man das Passa feiern soll. Und da sagt Mose, also sollt ihr es aber essen, um eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist des Herrn Passa. Also es soll in Hast gegessen werden. Und das ist ganz entscheidend und ganz wichtig. Und ich glaube, ein Großteil der Christenheit versteht diesen Vers nicht und versteht dementsprechend auch Erlösung nicht. Weil der Großteil der Christen glaubt, dass durch den Tod Jesu meine Sünde in irgendeiner Weise, auf mirakulöse Weise, auf wundersame Weise verschwindet, einfach verpufft. Man sagt, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, deswegen bin ich frei von Sünde und bleibt dabei. Ihr kennt vielleicht, wer von euch John Bunyan kennt und die Pilgerreise, der kennt diesen Charakter, der dann nach dem Kreuz einschläft und nicht mehr aufwachen will und nicht mehr weiterlaufen will und sagt, mir sind doch alle Sünden vergeben. Und das ist genau das Problem, dem viele, viele Leute nachgehen. Aber was steht hier und wie lernen wir es beim Volk Israel? Sie sollten es in Hast essen, weil es danach noch weiterging. Es war dabei nicht, damit nicht vorbei. Es war der Anfang. Und es war der Anfang vom Auszug aus Ägypten. Und so ist auch das Kreuz Jesu für uns der Anfang der Erlösung. Aber es geht noch weiter. Letztlich ist es ein falsches Opferverständnis, das sich ähnelt mit dem falschen Opferverständnis, das die anderen heidnischen Religionen, die um Israel herum gelebt haben, das die hatten, weil die haben auch alle geopfert. Sie hatten auch alle dieses System, dass sie auch zum Teil sogar, hatten sie die Ansicht, dass sie ihre Schuld auf ein Opfer tun und dieses Opfer dann sterben lassen und dadurch ist ihre Schuld weg. Oft haben sie das dann einmal im Jahr, vor allem im Frühling, dann zelebriert zur Ehre ihres Fruchtbarkeitsgottes. Aber das ist nicht das israelische Konzept. Gott sagt durch viele Propheten schon im Alten Testament, dass es nicht sein Wille ist, dass viel geopfert wird, sondern dass er ein verändertes Herz haben will. In Hosea 6 steht, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Es geht weiter, es ist tiefer. Und das war auch für mich eine wichtige Offenbarung. Und als ich das angefangen habe zu verstehen, habe ich eine große Erleichterung für mich, weil ich oft zu Jesus gegangen bin und er hat mich reingemacht und dann bin ich wieder in die Welt gegangen und ich habe mich wieder schmutzig gemacht und dann musste ich wieder zu Jesus gehen und er hat mich reingemacht und man will gar nicht mehr aus dem Gebet aufstehen in so einem Zustand, weil man denkt, immer wenn ich vom Gebet aufstehe, dann mache ich mich ja nur schmutzig. Aber das ist nicht der Weg und das ist auch nicht das Opferverständnis des israelischen Volkes. Denn was kam nach dem Passa? Es kam die Zeit der ungesäuerten Brote. Und ihr wisst, wofür ungesäuerte Brote stehen. Es steht für die Sünde. 1. Korinther 15, Vers 17 ist einer von vielen Versen, die das sagen. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Letztlich werdet ihr vielleicht einwenden, es glauben doch alle Christen an die Auferstehung. Also haben sie doch auch alle das richtige Verständnis von Erlösung. Aber achtet genau darauf, was Paulus hier sagt. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden. Letztlich, was er sagt, ist, ohne die Auferstehung, nur durch seinen Tod, sind wir immer noch in unseren Sünden. Und das ist genau das, was hier in der Symbolik passiert, nämlich danach kommt die Zeit der ungesäuerten Brote und Israel sollte jede Form von Sünde wegtun, also jede Form von ungesäuerten Broten, was ein Bild auf die Sünde ist. Das ist genau das, was Paulus in Römer 6 sagt. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll wäre? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir in der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ohne dieses neue Leben Jesu haben wir keine Erlösung. Also kommt nach dem Kreuz unweigerlich die Zeit der ungesäuerten Brote. Und das ist die Zeit, in der man anfängt, die Sünde zu hassen und in der man genau das umsetzt, was einem davor völlig unmöglich war, in ägyptischer Knechtschaft. Dass man plötzlich anfängt, die Sünde zu lassen, ohne es überhaupt zu versuchen, weil es letztlich Gott ist, der es für einen macht. Weil man das Leben Jesu lebt, das er ja davor gelebt hat für uns in einem perfekten Zustand, völlig ohne Sünde. Was kommt nach der Zeit der ungesäuerten Brote? Es kommt die Taufe im Roten Meer. Und auch diese Symbolik ist tief, aber ich denke, einfach zu entschlüsseln, weil wir haben auch eine Taufe. Und auch ich kann euch von meiner Taufe erzählen. Es ist noch nicht so lang her, es war letzten Sommer, es war ein wirklich schöner Tag und ich kann nur jedem ans Herz legen, dass er diesen Schritt auch tut. Wenn wir uns nämlich nochmal die Symbolik anschauen, dann sehen wir, dass das Volk Israel gefangen ist beim Meer, beim Roten Meer und die Ägypter laufen ihnen hinterher. Und in der Symbolik müsst ihr verstehen, oder wie viele Fälle kennt ihr von Menschen, die das schon erlebt haben in ihrem Leben, die schon das Kreuz verstanden haben, die schon erlebt haben, wie Gott Sünde aus ihrem Leben wegnimmt. Und dann diesen letzten Schritt der Taufe, der das doch eigentlich nur symbolisiert, nicht tut. Und oft ist es so, dass Menschen, die zu lange zögern, die das alles erlebt haben in ihrem Leben, dass sie dann irgendwann sich wieder entfernen vom Glauben. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, der schon erlebt hat, wie er ans Kreuz geführt wurde und wie er gesehen hat, was Jesus für ihn getan hat und der auch erlebt hat, wie sich das, was das für Auswirkungen in seinem Leben gemacht hat, der angefangen hat, die Sünde zu lassen, dann kann ich nur sagen, und nur darum bitten, dass der doch auch diesen letzten Schritt der Taufe tut. Das auch öffentlich bekennt. Wir müssen nicht perfekt sein für die Taufe, aber wir bekennen, dass Gott an uns wirkt. So. Nach der Taufe im Roten Meer kam die Gesetzgebung. Und jetzt sind wir auch endlich bei dem Predigtvers angelangt. Schauen wir uns nochmal an. Vielleicht habt ihr noch den Finger drin. Das ist im 5. Mose 8, die ersten drei Verse. Und es ist ganz interessant, was dort steht und was dort verbunden wird. Erst einmal im ersten Vers, dort steht: Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr behalten, um sie nun zu tun, auf dass ihr lebet und gemehret werdet und hineinkommet und das Land einnehmet, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Also um das Land einzunehmen, war es die Bedingung Gottes, dass sie die Gebote, dass sie seine Gebote halten. Und das wird verknüpft, diese Gesetzgebung wird verknüpft mit dem dritten Vers, mit dem Manna, das Gott für sie gesandt hat. Sie sollten verstehen, und in meiner Übersetzung heißt es, dass sie das Manna bekommen haben, um kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem lebt, was aus dem Munde des Herrn geht. Also letztlich, dass es aus Gottes Wort lebt. Lasst uns anschauen, was Gottes Wort ist. Als erstes fällt uns natürlich die Bibel ein, würde ich sagen. Die Bibel ist auch Gottes Wort, keine Frage. Lasst uns mal schauen in 2. Timotheus 3, Vers 16, dort steht: Jede Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Hier steht, dass jede Schrift vom Geist Gottes eingegeben ist. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Und deswegen ist die Bibel auch das Wort Gottes. Wir können es so lesen, wie es dasteht. Wir müssen dafür nicht Theologie studieren oder Hebräisch lernen. Sie ist vom Geist Gottes eingegeben. Und wenn wir den Geist Gottes haben, dann können wir auch seine Schrift verstehen. Trotzdem müssen wir unterscheiden. Wenn wir zum Beispiel die Muslime anschauen, dann haben sie also ein Verständnis von Verbalinspiration, nämlich dass Allah Mohammed den Koran diktiert hat, letztlich Wort für Wort. Und das glauben wir nicht. Wir glauben, dass die Propheten ihre eigenen Worte verwendet haben, dass Gott ihnen etwas gezeigt hat, aber sie das in eigenen Worten ausdrücken. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht, naja, es gibt doch schon ein paar Stellen in der Bibel, bei denen man vielleicht über verbale Inspiration sprechen könnte. Nämlich, wenn nicht ein Prophet spricht, sondern wenn Gott persönlich spricht. Das sind ganz wichtige Verse für uns alle. Denkt zum Beispiel an die Schöpfung, was für zentrale Verse das für uns sind. Dort spricht Gott persönlich oder im Feuerbusch zu Mose. Die 10 Gebote hat er mit seinem Finger geschrieben. Wie wichtig sind für uns Adventisten die 10 Gebote? Und nicht ohne Grund. Als Jesus auf der Erde war, spricht Gott aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das sind ganz wichtige Verse für uns. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es von diesen Versen nicht mehr? Warum nur so wenig? Wenn das so wichtige Verse für uns sind, warum immer durch diesen Umweg durch Propheten, warum gibt es nicht mehr von Gott persönlich? Und es gibt zum Glück ein bisschen mehr. Ich habe mir noch mehr Gedanken gemacht. Und wenn wir Johannes 12, 49 und 50 lesen, dann steht dort: Jesus spricht von sich selbst. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Auch die Worte Jesu gehören in diese Kategorie. Wenn Jesus spricht, dann spricht Gott. Paulus macht genau den gleichen Vergleich im Anfang vom Hebräerbrief. Er sagt: Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Also er stellt das hier eindeutig gegenüber. Vor Zeiten hat er durch die Propheten gesprochen, ganz zum Schluss durch seinen Sohn. Wenn ihr nach einer Unterscheidung sucht zwischen Altem und Neuen Bund, dann ist das zum Beispiel eine. Im Neuen Bund spricht Gott durch seinen Sohn. Wir haben also etwas mehr von Gottes direkten Worten in der Bibel. Aber trotzdem, wenn wir so durchschauen und uns die Evangelien anschauen, und da ist ja auch vieles überschneidend, dann fragen wir uns, dafür, dass das so wichtig ist und was Jesus spricht, Das ist so entscheidend für uns. Warum gibt es da immer noch so wenig davon? Wenn wir das vergleichen mit dem, was Mose aufgeschrieben hat als Prophet, mit dem, was wir von Jesus haben, und wenn wir das rausstreichen, was so an Überschneidungen da ist, dann ist das sehr, sehr wenig. Warum nur so wenig? Bei ein paar Begebenheiten geht es mir ganz besonders so, dass ich mir denke, warum haben wir nur so wenig davon? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel die Emmaus-Jünger, ja? Sie waren von Jerusalem auf dem Weg nach Emmaus und sie waren enttäuscht, weil sie gesehen haben oder davon gehört haben, dass Jesus, den sie als ihren Messias angenommen haben, dass er gekreuzigt wurde. Und es erscheint ihnen ein Mann und sie erkennen ihn nicht, aber es ist Jesus. Und was macht er? Er spricht zu ihnen: O ihr Toren, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wäre da gern dabei gewesen. Warum haben wir da nicht wenigstens ein bisschen was von diesem langen Gespräch, das sie auf dem Weg nach Emmaus hatten, was ja sicherlich viele Stunden gedauert hat. Und Jesus hat jeden Vers aus dem Alten Testament, der auf ihn bezogen ist, den hat er ihn genannt und hat er ihn erklärt. Würdet ihr nicht auch gern mal das Alte Testament studieren und Jesus neben euch haben und er zeigt euch jeden Vers, der sich auf ihn bezieht? Warum ist da nichts davon genannt? Oder in Johannes 7 ist uns berichtet, wie Schriftgelehrte zu Jesus Soldaten schicken, dass sie ihn gefangen nehmen. Und dann kommen sie nach einer Zeit zurück und sie haben Jesus nicht dabei und stattdessen sagen sie: Solche Worte haben wir noch nie gehört. Da fragen wir uns doch auch, was für Worte, was haben sie genau gehört? Dass selbst Soldaten, die mit dem Auftrag kommen, Jesus gefangen zu nehmen, zurückkehren und einfach Zeugnis ablegen letztlich. Ganz vergessen haben, was sie hätten tun sollen und einfach sagen: Solche Worte haben wir noch nie gehört. Warum wissen wir nicht, was für Worte? Oder denkt an die Gebete Jesu. Als Jesus gebetet hat, haben die Jünger ihn darum gebeten, dass er ihnen lehrt zu beten. Und das waren alles Männer, die schon einen Glauben hatten und sicherlich viel gebetet haben. Aber als sie Jesus beten gehört haben, dachten sie könnten gar nicht beten. Und wir haben ein paar Gebete von Jesus. Und wie wichtig sind uns die? Ja, das Vaterunser oder Johannes 17, ganz wichtig. Wollen wir da nicht mehr haben? Warum gibt es nur so wenig? Oder denkt an die Eckdaten von Jesus, von seiner Kindheit, von seinem Aufwachsen. Wir wissen eigentlich ganz wenig, nur als er dann seinen Dienst angetreten hat. Aber auch an Eckdaten von ihm wissen wir recht wenig im Vergleich zu anderen Propheten, da wissen wir schon deutlich mehr. Warum nur so wenig? Ich habe eine mögliche Antwort. Ich weiß nicht, ob sie euch zufriedenstellt. Aber die Antwort, auf die ich gekommen bin, ist, dass Jesus sehr persönlich ist und dass er deswegen nur so wenig in seinem Wort von sich selbst offenbart hat. Denkt zum Beispiel an die Begebenheit mit Nikodemus. Dort hat Jesus eine ganz, ganz wichtige Lehre öffentlich gemacht und sonst ist uns da eigentlich nirgendwo anders in der Bibel ist davon die Rede, nämlich von der Wiedergeburt. Wo finden wir das? Nur bei Nikodemus, er hat es sonst nie richtig erwähnt. Und da war sonst niemand dabei. Es war nur Nikodemus da und dem hat er es offenbart. Das sollte uns auch zu denken geben. Und mich macht das nachdenklich. Das ist eine Art und Weise, wie Jesus seine Wahrheit offenbart hat, in persönlichem Gespräch. Ja, er hat öffentlich gepredigt, auf jeden Fall. Aber er hat auch wichtige Sachen ganz persönlich gesprochen. Jesus macht keine Show, um seine Wahrheit zu präsentieren. Und ich glaube, so sollten wir auch die Bibel lesen. Er spricht in der Bibel auch ganz persönlich zu dir. Wisst ihr, die große Gefahr ist bei der Bibel, dass wir sie lesen, um darin Informationen über Jesus zu sammeln. Dass wir sie lesen und ja, wir freuen uns über alles, was wir über Jesus lesen und wir denken uns, ja, jetzt weiß ich ein was mehr über ihn. Aber ich glaube nicht, dass Jesus will, dass wir etwas über ihn lesen, dass wir etwas über ihn kennenlernen. Wir sollen ja ihn kennenlernen. Und das entsteht dadurch, dass wir die Bibel wie eine Biografie lesen. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass die Bibel ein Tatsachenbericht ist und dass man sie lesen kann, wie sie dasteht. Und so sollten wir sie auch lesen. Aber wenn wir sie lesen wie eine Biografie, dann lesen wir nur immer Dinge über Jesus und denken dann, ihn zu kennen, weil wir etwas über ihn gelesen haben. Denkt mal darüber nach, so Biografien. Über wen werden die oft geschrieben? Über Menschen, die tot sind. Aber Jesus lebt. Und er will auch zu dir sprechen. Und wenn wir noch eine Parallele suchen oder eher einen Gegensatz, dann muss man sagen, Biografien werden über Menschen geschrieben, die viel zu prominent und bekannt sind, als dass ich sie kennenlernen könnte. Aber kann ich Jesus kennenlernen? Auf jeden Fall. Er steht vor meiner Tür. Die große Gefahr ist, wenn wir viel in der Bibel lesen und viele Informationen ansammeln, dass wir uns dann als Experten sehen und denken, jetzt weiß ich Bescheid. Und vielleicht ist deswegen so wenig in der Bibel, dass sich niemand als Experte fühlen kann, weil wir wissen, dass noch ganz viel fehlt. Dass der Schluss vom Johannesevangelium lautet so ungefähr, es gibt noch so viel mehr, ihr wisst gar nicht, wie viel da noch gibt, aber das hat halt nicht reingepasst, das würde alle Bücher dieser Welt füllen. Und das ist eigentlich auch eine wichtige Lehre, wir wissen nicht alles. Und das ist auch gut so. Weil letztlich ist das nicht der erste Weg, wie Jesus uns Wahrheit übermitteln will. Nicht sein geschriebenes Wort. Und auch wenn das jetzt ein bisschen ungewohnt klingt, ich glaube das wirklich. Johannes 16, Vers 12 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. In Johannes 14, 15 und 16 spricht er ganz viel über den Heiligen Geist. Und so ist die Antwort auf die Frage, wie hat er uns noch viel zu sagen und wann, ist dann, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird. Der Geist der Wahrheit führt uns dorthin und er unterrichtet uns in allem, wie 1. Johannes 2, Vers 27 sagt. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand lehre, sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge darin. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt darin. Also wer lehrt uns? Die Bibel oder Doktrin? Es ist der Heilige Geist. Und wie ist der Heilige Geist verknüpft mit dem Wort Gottes? Johannes 6, Vers 63 sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich heute zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Hörst du Jesus reden? Spricht er lebendige Worte zu dir in deinem Leben? Hörst du seine Stimme? Das ist das, worum es uns eigentlich gehen sollte. Nicht um die Beziehung zur Bibel, sondern um die Beziehung zum Autor von der Bibel. In 2. Korinther 3, Vers 3 steht, die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Sind wir diese Briefe? Wisst ihr, wir Adventisten sind Experten des geschriebenen Wortes Gottes. Aber sind wir auch Experten, was das lebendige Wort Gottes angeht? Können andere in unserem Leben Jesus lesen? Oder wenn jetzt hier jemand reinkommen würde, der vielleicht eine Autopanne hätte, würde der das in unseren Gesichtern sehen, dass in uns lebendige Worte Gottes leben? Oder würde er sich nur wundern, warum wir hier am Samstag einen Gottesdienst abhalten? Versteht mich nicht falsch, der Sabbat ist wichtig. Er ist ein Zeichen, aber er ist auch nur ein Zeichen. Wir brauchen die Beziehung zum Schöpfer des Sabbats. Sonst wird es uns geschehen, wie ganz vielen eifrigen Sabbathaltern zur Zeit Jesu, zu denen er spricht, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meinet darin, das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Es geht darum, der einzige Zweck der Bibel und dieser Worte, die so wichtig sind, und wir sollten mehr von ihnen lesen und mehr auswendig lernen, auf jeden Fall, das ist alles gut und wichtig. Aber sie zeugen nur von Jesus. Sie können nicht Jesus ersetzen. Also wenn wir uns jetzt nochmal auf unseren Eingangstext wenn wir auf den zurücksehen und lesen, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem dem lebt, was aus dem Munde des Herrn geht, dann müssen wir festhalten, dass es hier nicht nur um die Bibel geht. Es geht tiefer und es geht weiter. Und es wäre auch irgendwie schlimm, wenn es einfach nur die Bibel wäre und das wäre das, was wir von Gott haben, und damit lässt er uns allein. Die Worte Gottes wollen lebendig werden. Er will sie in uns schreiben. Wisst ihr, ich bin jetzt so seit 2 Jahren Adventist, würde ich sagen. Seit einem Jahr bin ich getauft und ich hatte immer dieses Bild vor mir, dieser Adventist will ich mal sein, der alle Bibelverse kennt und der sich mit all dem so gut auskennt. Und je mehr ich danach gestrebt habe und je mehr ich wusste, desto mehr ist mir aufgefallen, fehlt mir noch. Je tiefer ich reinkomme, desto mehr merke ich, oh, aber hier, das muss ich auch noch wissen und hier auch noch. Und das ist auf der einen Seite gut, weil es uns oder mich auch dahin gebracht hat, dass ich immer weiter forsche. Aber letztlich müssen wir uns bewusst werden, dass es das nicht ist, was uns erlöst, und dass das auch nicht als Ausrede genannt werden kann, dass wir jetzt noch keine lebendigen Worte in uns haben, dass wir jetzt noch kein Brief Christi sind. Die Bibel zu kennen ist keine Voraussetzung, dass Jesus seine Worte in uns lebendig macht. Denkt an Henoch oder an Abraham. Hatten die Bibel? Aber es waren sehr gläubige Männer. Wie glaubt ihr, haben sie ihre Andacht gemacht? Sie haben auf Gottes Stimme gehört, aber Gott spricht auch jetzt noch, auch nicht nur durch sein Wort. Ich habe euch doch von den beiden Soldaten erzählt, die Jesus gefangen nehmen sollten. Und die dann zurückkehren und ganz vergessen haben, dass sie ihn mitnehmen sollen. Und es ist uns tatsächlich, ein ganz bisschen ist uns erwähnt, was Jesus da gepredigt hat. Und das passt so gut, deswegen möchte ich es euch vorlesen, was die beiden da so verdutzt hat. Aber am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den sie empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ist Jesus jetzt verherrlicht? Was meint ihr? Ich würde sagen ja. Und ich würde es nicht nur sagen, ich weiß es. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, der Geist steht uns jetzt zur Verfügung. Und was machen wir draus? Ich will uns alle dazu aufrufen, dass wir uns eifrig hinterfragen und uns ganz besonders Gott anvertrauen und danach streben, lebendige Briefe zu werden. Aber wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche, dann muss ich zugeben, dass ich zu oft zweifle und dass ich zu oft an diesen Worten zweifle, dass es wirklich lebendige Worte sind, die Jesus spricht und dass ich das wirklich einfach haben kann. Deswegen will ich gerne mit einem Tipp schließen. An alle, die auch bei der praktischen Umsetzung Schwierigkeiten haben. Ob es jetzt ein zweiflerisches Herz ist oder Alltag und Routine, die einen einfach vergessen lassen, was Jesus Großes für uns getan hat. Wann immer uns auffällt, dass seine Stimme immer leiser wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne es auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was soll ich machen? Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann bin ich schneller wieder in Ägypten, als mir das lieb ist. Was soll ich dann tun? Es gibt eine wichtige Geschichte im Neuen Testament, weil die Jünger zweifelten auch mal. Das war zur Zeit, als Jesus auf den Berg der Verklärung ging und er nimmt drei Jünger mit. Jakobus, Johannes und Petrus, die anderen nicht. Und genau in dieser Zeit war es so, dass sie es plötzlich nicht mehr schafften, einen Dämon auszutreiben. Im Leben Jesu schreibt Ellen White, dass auch Pharisäer dort waren und dass es sehr demütigend war für sie. Und sie waren da und konnten plötzlich diesen Dämon nicht mehr austreiben. Und als Jesus zurückkommt, treibt er den Dämon aus. Nicht sofort, aber nachdem der Vater dieses Sohnes gesprochen hat, Herr, hilf meinem Unglauben. Und dann fragen sie Jesus, warum sie das jetzt nicht konnten und was sagt er? Nach Matthäus sagt er, dass sie es wegen ihrem Kleinglauben nicht konnten. Sie haben ihren Glauben verloren, weil sie angefangen haben zu zweifeln. Und nach Markus gibt er ihnen auch einen Rat und sagt, wie sie davon loskommen. Und er sagt, dass nur Fasten und Beten hilft. Und das ist auch mein Tipp. Wisst ihr, diese Verse aus dem Predigtvers, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Das hat auch Jesus gesprochen, als er in der Wüste versucht wurde. Man kann es jetzt auf der einen Seite so auslegen, dass er mit dem Wort Gottes die Bibel meinte und er hat sie auch zitiert in diesem Moment. Und das ist auch eine korrekte Auslegung. Aber ich denke, dass man es auf jeden Fall auch aufs lebendige Wort Gottes auslegen muss. Und als Jesus versucht wurde, hat er auch gefastet. Und ich denke mir manchmal, wir fasten. Wann fasten wir? Wir fasten, wenn es Projekte gibt oder wenn es jemand anderem schlecht geht. Wir fasten, wenn wir weltliche Sorgen haben. Vielleicht sollten wir öfters fasten, wenn wir merken, dass in unserem geistlichen Leben etwas nicht mehr stimmt. Und ich würde dazu aufrufen, dass wann immer jemand merkt, dass er sich irgendwie von Gott entfernt, dass er als spontanen Entschluss sofort sagt, okay, dann faste ich jetzt. Das muss nicht lang dauern. Das kann eine Mahlzeit sein und es ist schon ein riesiger Segen. Verzichtet einfach aufs Kochen, aufs Essen und auf den Abwasch und das ist viel Zeit. Und diese Zeit, die ihr dadurch gewonnen habt, nutzt für ein inniges Gebet. Ich denke, so können wir das abwenden und es ist wirklich mein sehnlicher Wunsch, dass wir das alle erleben, wie wir lebendige Briefe werden. Wie diese Worte aus der Bibel in uns wirklich lebendig werden. Und damit meine ich nicht auswendig lernen, auch wenn das natürlich auch eine schöne Erfahrung ist, wenn alle viel auswendig lernen. Aber das Entscheidende ist, dass die Worte lebendig werden in uns. Wir wissen wirklich nicht, wir haben es noch nicht erfahren, was uns alles zusteht durch den Heiligen Geist. Johannes 14 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Lasst uns nicht mit wenig zufrieden geben. Fordert die Fülle des Heiligen Geistes und der Herr wird sie uns zukommen lassen. Wir müssen nur glauben. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet für uns alle. In Jesu Namen. Amen.